Herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Felix Kalbala von Playmobil. Du kannst diesen Podcast unterstützen. Gehe dazu auf die Website designerklärer.de und klicke unten rechts auf den Button von Steady. Damit kannst du ein Abo abschließen, um diesen Podcast zu unterstützen. Vielen Dank! Und nun viel Spaß! Ja, für unsere neue Folge des Podcasts Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Felix Kalbala aus Nürnberg. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Felix, du arbeitest bei Playmobil, deswegen gleich meine erste Frage. Bist du ein Lego-Kind oder bist du ein Playmobil-Kind?
Oh, ganz ehrlicherweise, ich war tatsächlich ein Lego-Kind oder sagen wir es so, ich bin auch noch ein Lego-Kind, selbst wenn ich beruflich ein Playmobil-Kind bin und auch sehr, sehr gerne bin.
Was machst du denn genau bei Playmobil? Stell dich doch mal vor.
Genau, also ich bin, der offizielle Titel ist Product Design Lead. Das heißt, ich bin für einen gewissen Bereich von Produkten bei Playmobil zuständig. Das betrifft in dem Fall die Kategorie Live und leite dort ein größeres Team von Designern in meiner Verantwortung, die quasi passend dazu über das Jahr hinweg verschiedene Themenwelten designen.
Wie groß ist das Team?
Es gibt ein Kernteam von 6 bis 8 Leuten und dann kommen immer verschiedene Bereiche noch dazu, die ich mit begleite, die ich briefe.
Was versteht man denn unter Live bei Playmobil?
Live entspricht eigentlich allen Themen, die wahrscheinlich ein ganz normales kleines Kind aus ihrem Alltag kennt. Also von Feuerwehr über Tankstelle, über Krankenhaus. Und vielleicht als Gegensatz dazu, was nicht dazu gehört, wären zum Beispiel allerlei Fantasy-Themen. Gehen wir Richtung Einhörner, Richtung Ritter oder Piraten zum Beispiel. Also genau, der Alltag ist quasi meine Inspiration und dazu gestalten wir Themen.
Das heißt, du hast die Alltagsabteilung und nebenan arbeiten die Einhörner.
Sozusagen, genau. Oder die Ritter oder die Großpiraten. Richtig. wobei tatsächlich, das war ja, ich mache das live noch gar nicht so lang, sondern erst seit einem halben Jahr. Und vorher war ich tatsächlich ganz eng verbandelt mit, ich sag's immer so scherzhaft, mit Krawall und Remi Demi, also Dinos, Piraten, Ritter. Das war so meine Welt über viele, viele Jahre. 3, 4 Jahre habe ich das ursprünglich gemacht. Und da musste jetzt mal ein inspirativer Wechsel so ein bisschen her. Das tut immer ganz gut.
Worin besteht denn konkret deine Aufgabe? Kannst du das mal schildern? Wenn du sagst, du leitest das Team, was sind das dann für konkrete Aufgaben?
Das sind natürlich ganz klassische Sachen von organisatorischen Dingen, ein Team strukturieren, Prozesse neu entwickeln, also die, ich sage jetzt mehr, eher weniger kreativen Bereiche. Wenn es um die kreativen Bereiche geht, ist es auch viel übergreifend strategische Aufgaben. Sprich, wenn wir uns mit einer Themenwelt beschäftigen, zum Beispiel bei Feuerwehr, geht es eher darum zu schauen, dass alle Sachen zusammenpassen, dass es übergreifend ein Thema geht, ohne jetzt wirklich explizit auf eine Hose oder ein Werkzeug einzugehen und das zu gestalten. Also den übergreifenden Schirm quasi aufzuspannen und einen inspirativen Space zu schaffen für meine Mitarbeiter. Genau.
Das hat ja auch schon mit Management zu tun, von der Aufgabe her, das Ganze, die Prozesse zu moderieren. Wir hatten in der vorletzten Folge Claudia S. Friedrich zu Gast bei uns, die auch zu diesem Thema einiges erzählt hat, aber auch das Thema Designmanagement in den Firmen. Das heißt, sie als Designerin kommt in eine Firma und moderiert diesen Prozess. Das heißt, bei euch, Playmobil, ist dieser Prozess eigentlich schon quasi in-house etabliert. Das heißt, ihr wisst schon, dass Design euch voranbringt und dass es eigentlich so das Kernthema überhaupt ist, oder?
Ja, genau so ist es tatsächlich. Also wir machen das alles in-house. Wir haben natürlich manchmal auch Unterstützung von außen für verschiedene Bereiche, das ist klar. Aber sonst decken wir alle Sachen, wenn es um die Produktentwicklung geht, selber ab, ja.
Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen, Spielzeug zu entwickeln? Man sagt ja, Spielzeug ist ja eigentlich nicht so richtig was Ernsthaftes, aber wir wissen, das ist ein großes Geschäft. Deswegen gibt es solche Marken wie Playmobil und andere. Wie bist du denn da hingekommen? Was hat dich denn da so, ja, dahin gezogen oder auf welchen Umwegen bist du da hingekommen?
Ich glaube, das war ein sehr interessanter, langer Prozess eigentlich. Also ich wollte ganz früh, habe ich in der Jugend schon festgestellt, dass ich einfach eine Affinität zur Kreativität habe. Wie jeder vielleicht oder wenn man die Möglichkeit hat, verschiedene Sachen gebastelt, gebaut, von groß bis klein. Habe mich dann erstmalig einfach mit dem Designfeld so ein bisschen auseinandergesetzt zum Ende der Schule hin und dann erstmal festgestellt, okay, wie groß ist das überhaupt? Und dann auch erstmal verstanden, okay, es gibt Produktdesign, es gibt wirklich Menschen, die eine Waschmaschine designen, die sich damit auseinandersetzen. Ich meine, tagtäglich haben wir überall Produkte um uns drum herum und wir wissen gar nicht, wo kommen sie her, wer macht sie, bis man dann versteht, okay, es gibt vielleicht einen technischen Part, es gibt einen gestalterischen Part, der vielleicht dafür zuständig ist, dass das Ding auch angenehm zu benutzen ist. Und dann habe ich zu Facharbeitszeiten ein Praktikum gemacht, unter anderem ja auch bei dir, wodurch wir uns kennen und der Kontakt wieder aufgekommen ist. Habe im Produktdesign-Bereich was gemacht, im Grafikdesign-Bereich, im Service-Design und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, Produktdesign ist meins und habe mich dann auf den Weg gemacht, Produktdesign zu studieren. Das war in Schwäbisch Gmünd in der Nähe von Stuttgart, eine sehr klasse Uni, auch heutzutage noch, muss man sagen. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich jemand bin, der gar nicht nur das Produkt gestalten möchte, also sprich ein Produkt, eine Form geben, sondern ich beschreibe das immer so schön mit dem Satz, ich design nicht gern die Tasse, sondern ich design gern das Trinken. Also mich interessiert dieser Prozess dahinter. Also so quasi ein bisschen umfassender. Und habe dann auch eine Bachelorarbeit geschrieben, die nannte sich die Essensmacher, die auch so ein bisschen mein Wesen beschrieben hat, weil es darum ging, ein Konzept zu entwickeln für die Stadt, wo man Essen einkaufen und ernten kann. Also sprich alle einzelnen Punkte der Wertschöpfungskette einfach mal direkt neben ein Karstadt oder Galeria Kaufhof platziert in einem Raum. Und da ging es halt auch um Produktgestaltung, ging es um Grafikdesign, da ging es um Customer Journeys, da ging es auch um Businessmodelle, also sehr umfangreich. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist genau meins. Diese verschiedenen Ansätze zu kombinieren und alle unter einem Projekt, Produkt zusammenzufassen. Und habe dann auch direkt nach dem Studium erstmal einen Job bekommen bei einer Designagentur in Stuttgart. Die haben sich mit Museen und Messen beschäftigt. Gerade dem Museumsbereich habe ich angehört, wo natürlich auch ganz viel, wo es nicht nur um das einzelne Exponat geht, sondern wie stelle ich das dar, wie läuft der Besucher durch die einzelnen Gänge, was erlebt er? Und hat mich super interessiert, wollte dann daraufhin quasi nochmal einfach einen Master draufsatteln, der das Ganze so ein bisschen handfester macht, weil ich war ja eigentlich von meiner Ausbildung her wirklich nur produktlastig. Das hat dann über verschiedene Umwege in Shanghai nicht geklappt. So dass ich geschaut habe, okay, vielleicht gucke ich noch mal ein bisschen auf den Markt, gibt's noch ein bisschen andere Bereiche, Jobs, die mich interessieren können, die so ein bisschen meinem Wesen entsprechen. Und durch Zufall habe ich dann, also wirklich nur durch Zufall, ich hatte vorher nie die Ambitionen im Spielzeugdesign gesehen, okay, da gibt's eine Ausschreibung für einen Produktdesigner bei Playmobil. Habe vorher nie drüber nachgedacht, dass es wirklich einen Job gibt, der wirklich die kleinen Figuren designt, die Schiffe designt. Habe mich dann beworben und bin dann tatsächlich da genommen worden und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ein Spielzeug zu designen sehr gut mein Wesen spricht, weil es einen ähnlichen, allumfassenden Ansatz hat. Es reicht, wenn man ein Systemspielzeug designt und Playmobil ist ein Systemspielzeug, wo man ganz, ganz viele verschiedene Sachen berücksichtigen muss. Und so ist das immer weiter, hat sich das entwickelt von einem quasi Designer zu einem Teamleiter mit einem kleinen Designteam bis hin zu, dass ich quasi jetzt das Design von einer ganzen Kategorie verantworten darf. Genau.
Wow, das ist ein ganz schön langer Weg und mit sehr vielen Stationen. Gehen wir nochmal kurz zweieinhalb Schritte zurück. Du sagtest, dass du nach Shanghai gegangen bist. Was hast du da gemacht? Und wenn du schon als Norddeutscher freiwillig nach Süddeutschland zum Studieren gegangen bist, nach Schwäbisch Gmünd, ist es ja schon Kulturschock. Aber was bedeutet das, wenn du dann nach Shanghai gegangen bist? Was hast du da erlebt?
Ich wollte nach Shanghai tatsächlich, hab's dann, es hat bloß nicht geklappt. Allerdings, okay. Bezüglich deiner Frage vielleicht trotzdem interessant, also in Südkorea war ich tatsächlich als Designer. Also ich habe mein Auslandssemester gemacht da und Das war tatsächlich eine ziemlich spannende Nummer, muss ich sagen. Also, wenn du so sagst, Norddeutscher geht nach Süddeutschland, von Süddeutschland fliegt er einmal komplett rüber, nach Südkorea. Ich glaube, das ist gerade irgendwie für so einen Designer super spannend, ne? Also die ganz verschiedenen Einflüsse, wirklich auch Kontrastprogramm. Das ist ja auch immer im Urlaub super schön. Du siehst andere Kulturen und die gehen ganz anders mit, sei es die Türklinke, sei es die Steckdose, sei es der Weg zur U-Bahn runter. Es ist einfach anders und du kannst super viel Inspiration sammeln. Und abschließend, das war eigentlich auch der Grund, wo ich gesagt habe, ich will mal ein ganz anderes Land, eine ganz andere Kultur, um mal zu sehen, okay, wie funktioniert da Produktdesign? Und dann wurde Südkorea. Genau.
Klasse. Ja, ich kenne es auch aus der Studienzeit noch. Da gab es an der HBK in Braunschweig auch Industriedesign als Studiengang. Das gibt es ja auch heute immer noch. Und da waren sehr viele Studierende aus Südkorea, hauptsächlich aus Seoul, die dann dort sich halt Inspiration geholt haben im Studium, wie denn so internationales Design eigentlich aussieht oder europäisches Design, damit sie dann mit diesem Know-how auch wieder zurückgehen. Bei dir war es sozusagen andersrum. Du hast dich quasi von Asien inspirieren lassen.
Genau so ist es. Also
Ja, super.
das Traditionelle, da ist wirklich in Südkorea, gerade in Asien, hast du ja einen sehr traditionellen Bezug zum Design. Ganz anderer Weg als vielleicht das europäische, sehr funktional, sehr geradlinig. War sehr spannend.
Ja, und dann bist du bei Playmobil gelandet und hast deine Stelle angetreten und da hast du ja auch einiges schon gemacht. Was dürfen wir sozusagen denn mal erfragen, was du dort gemacht hast? Was darfst du da mal berichten? Und wie das eventuell auch entstanden ist, also mit welchem Hintergedanken das entstanden ist und wie das dann auch am Markt ankam.
Ich glaube, ganz spannend, auch sehr aktuell noch, ist das Thema Novelmore. Das ist eine eigene Subbrand, die Playmobil ins Leben gerufen hat. Gibt es mittlerweile auch schon 6 Jahre. Und ich glaube, scherzhaft kann man so ein bisschen sagen, gerade wenn es um die Gestaltung geht, war ich so ein bisschen der Vater von Novelmore. Also ich habe das mit aufgezogen. Novelmore ist ein Ritterthema mit so ein bisschen Fantasy-Mix. Also die Inspiration geht tatsächlich auch so ein bisschen einher mit World of Warcraft oder dieser ganzen Thematik. Und da hat man damals einfach versucht, mal von dem klassischen Mittelalter, weil man gemerkt hat, ging auch anderen Herstellern so wie Lego, die früher ganz klassische Burgen gemacht haben, dass dem Kind heutzutage gern, also nicht abgeneigt ist von Fantasy-Aspekten und das auch immer früher. Und da hat man einfach versucht, eine Welt aufzubauen aus verschiedenen Parteien, mit verschiedenen Charakteren und Einflüssen, um ganz verschiedene inspirative Möglichkeiten für das Kind zu schaffen, um quasi klassisches Spielzeug zu designen. Und wie funktioniert das? Wie haben wir das damals gemacht? Im Grunde genommen gab es da, wie bei jedem großen Spielzeug oder bei jedem großen Story, ob Film oder Musik, eine Bibel. Ja, wo quasi verschiedene Parteien drin stehen, verschiedene Charaktere drin stehen. Du definierst Stück für Stück einfach eine ganze Welt. Und begonnen hat das Ganze natürlich mit klassischen Rittern, so dass wir dann uns überlegt haben, was gehört denn zu einer Ritterwelt? Was kennt das Kind? Was gab es im Mittelalter? Und hast auch überlegt, okay, gibt es verschiedene Parteien, haben die verschiedene Aufgaben, kämpfen die um gewisse Sachen, wollen die Prinzessin retten, will der eine dem anderen den Schatz klauen. Und dadurch ergeben sich Stück für Stück einfach Sets basierend auf dieser Story. Und das dient natürlich auch ein bisschen dem Kind, um wirklich verschiedene Spielmöglichkeiten zu haben. Und so gehst du quasi von einer Story-Bibel immer weiter ins Detail, wo du sagst, okay, ich habe eine Welt aus 6 Sets, die sind unterschiedlich groß, mit dem kannst du unterschiedliche Sachen spielen. In einem Set gibt es beispielsweise eine Burg, dann überlegst du dir, was kann die Burg, dann überlegst du dir gewisse Funktionen, Katapulte oder dass du durch die Wand durchbrichst. Löst diese Aufgaben dann technisch, definierst irgendwann Farben, bis hin zu dann Grafiken. So, jede Partei braucht ein eigenes Logo, sagt eine eigene Sache aus und du versuchst natürlich trotzdem immer dann diesen verschiedenen Parteien auch konsequent eine Logik zu geben. Angenommen, es gibt eine Feuerpartei, dann ist die vielleicht ein bisschen dunkler, dann haben die ein Feuerlogo, dann haben die statt Metallschwerter Feuerschwerter. Also um sehr klar auch verschiedene Parteien zu entwickeln. Und Ziel ist es natürlich dann immer, dass du dadurch, dass Playmobil auch ein Systemspielzeug ist, dass du alles wunderbar kombinieren kannst. Ah, ich kann die Rüstung von dem einen nehmen, schnappe das an dem anderen, kann Burgen verbauen, das Katapult passt durchs Tor. Also es gibt schon sehr, sehr viele Sachen tatsächlich zu berücksichtigen im Prozess, um quasi immer das Ziel zu haben, dem Kind einfach einen Haufen Inspiration zu liefern und quasi lückenlos und einfach zu spielen. Genau.
Genau, das Katapult passt durchs Tor, habe ich mir gerade notiert. Ich finde das toll. Tatsächlich wäre es eine große Katastrophe gewesen, wenn das Katapult nach der Eroberung der Burg eben nicht durch das Tor passt, ne, und dann den Gegner wieder fernhält. Aber mal im Ernst, sowas wie ein Katapult, aber auch sonstige Dinge, die jetzt mittelalterlich jetzt thematisiert sind oder angesiedelt sind, schaut ihr euch das denn auch funktional an, wie das eigentlich in echt dann funktioniert und wie man das im Spielzeug übertragen kann? Weil das Spielzeug ja zum einen sehr nah an der Realität ist und manchmal auch gar nicht, weiß ich, so konstruktiv, auch gar nicht so weit weg vom Original, von kleinen Mechaniken, die ausgeführt werden sollen und können. Und schaut ihr euch das dann im Original an oder wo holt ihr euch da die Inspiration?
Tatsächlich, wir machen das sehr oft, dass wir, wenn wir neue Themen entwickeln, uns wirklich vor Ort Sachen angucken. Also es liegt auch schon ein paar Jahre zurück, da haben wir mal uns mit einem Containerhafen beschäftigt. Und in Nürnberg, man möchte es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich eine Anbindung zu einem größeren Fluss und da gibt es einen Hafen und da waren wir einen Tag vor Ort und haben uns zeigen lassen, wie die Prozesse funktioniert, was für Werkzeuge es gibt. Klar, ins Mittelalter reisen wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen, selbst wenn wir wahrscheinlich alle Bock drauf gehabt hätten, um das mal zumindest kurzzeitig so ein bisschen zu sehen. Aber gerade beim Mittelalter ist ja auch schön, das sind ja auch sehr rudimentäre Techniken. Und die Physik war damals die gleiche, ist heute die gleiche. Man muss natürlich aber auch sagen, es gibt, das ist das Schöne, in so einem Designteam gibt es verschiedene Experten und da gibt es zum Beispiel welche auch, die sich ausschließlich mit so verrückten Techniken auseinandersetzen wollen, wie so ein kleiner Erfinder, ein kleiner Einstein, werden verrückte Mechanismen da entwickelt. Also was da manchmal für Sachen entstehen, das ist wirklich abgefahren und das ist, glaube ich, auch dieser Reiz. Also neben der Gestaltung, neben der Farbgebung, neben der Formgebung hat gerade Playmobil auch sehr, sehr viele Spielfunktionen, die das Rollenspiel überhaupt ermöglichen. Und wenn du dann da mal richtig rumtüftelst, da macht schon unglaublich viel Spaß.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem bei solchen Dingen wie Katapulte oder Kanonen oder andere Dinge. Dann habt ihr da die Abteilung für Wurfgeschosse und andere
Genau.
Dinge. Zumindest Leute, die sich damit auskennen, die man mal fragen kann. Ja, das finde ich auch wirklich spannend. Cool. Ja, das klingt auch ein bisschen nerdig, ne? Also wenn man sich da so rein verliebt in solche Mechanismen oder auch in die Rollen oder auch in die Atmosphäre, um nochmal ein bisschen zurückzugehen zu diesem Thema Novel More, das hat ja auch letztendlich eine Spielatmosphäre, die man schaffen will, ne? Also etwas abseits von vom Realen, womit man sich auch einfach ein bisschen reinfallen lassen kann als Kind, aber auch als Erwachsener, ne? Also wie viele Kinder und Erwachsene spielen denn so mit euren Dingen, mit euren Produkten? Sind das mehr die Erwachsenen, die heute noch mit Playmobil spielen, oder sind das mehr die Kinder?
Nee, es wird schon, also gerade bei Novemore sind es hauptsächlich die Kinder, aber tatsächlich auch ein bisschen die älteren Kinder als vielleicht die Kernzielgruppe von Playmobil. Aber wir haben natürlich auch die Erwachsenen auf dem Schirm. Also man hat das die letzten Jahre gesehen, die Entwicklung. Es hat sich ja so ein bisschen dieser Begriff Kiddles geprägt. Ich glaube, wirklich geprägt und vorangebracht hat es tatsächlich auch ein Stück weit mit Lego, einer eigentlich das größte Spielwarenunternehmen der Welt. Und Playmobil bietet natürlich auch verschiedene Sachen für Erwachsene an. Also wir haben verschiedene Lizenzen, beispielsweise den Porsche oder es gab auch mal Lizenzen wie Ghostbusters, wo man eigentlich ausschließlich zu Beginn gesagt hat, okay, wir versuchen das für Kinder zu machen. Natürlich hat es auch so ein bisschen Nostalgiefaktor, wo man dann relativ schnell gemerkt hat, okay, der Papa kauft, weil er das cool findet und will es seinem Kind schenken. Und stellt es dann selber hin. Also wir haben natürlich auch Produkte mittlerweile, die man sich gerne ins Regal stellt, also die man zeigen möchte. Und beim Erwachsenen ist es ja per se jetzt nicht mehr, dass er das Rollenspiel macht oder wie das Kind, weil das klassische Playmobil-Kind ist ja gerade im jüngeren Alter, da dient ja das Rollenspiel auch so ein bisschen zur Verarbeitung des Alltags. Ja, also war ich beim Zahnarzt oder im Krankenhaus, kann ich das zu Hause nachspielen und das ist das Schöne. Genau.
Sind das denn auch hauptsächlich mehr Jungs und als Mädels oder wie ist da das Verhältnis zueinander? Oder habt ihr verschiedene Serien?
Also es gibt ganz verschiedene Serien, sowohl für Mädchen als auch für Jungs bieten wir was an. Ich glaube, wenn man jetzt bei Fantasy-Themen bleibt, bist du klassisch Ritter, Prinzessin. Und wenn du bei realen Themen, nach realen Themen schaust, bist du wahrscheinlich bei eher Zoo oder Kleintiere bei den Mädchen und bei den Jungs vielleicht bei der Werkstatt oder bei Autos zum Beispiel oder Baustelle. Genau, also wir bieten wirklich für beide Zielgruppen was an, aber es gibt natürlich auch Themen, die sind übergreifend, die sind eher neutral. Ja, selbst wenn ich es gerade das eine Thema dem Mädchen eher zugeordnet habe, aber zum Beispiel so ein Zoo-Thema, das ist natürlich für beide interessant. Also sowohl Mädchen als auch Jungs wollen am Sonntagnachmittag vielleicht mit ihren Eltern mal einen Ausflug ins Zoo machen. Und das ist für beide Zielgruppen sehr interessant.
Genau, und wenn der ausfällt, weil es regnet, dann kann man wenigstens zu Hause die Kiste
Genau. Wollte gerade sagen, dann
auspacken.
sind wir wieder dabei, den Alltag nachspielen.
Schön. Ja, Alltag nachspielen findet ja heute nicht unbedingt immer mal gegenständlich statt, sondern auch digital. Das heißt, wir haben auch viele Spieleplattformen, wir haben viele Apps mittlerweile. Es gibt Neunjährige, die können alle Levels von ihren Games jeweils auf der App schon rauf und runter beten oder streamen das teilweise schon auf Twitch. Wie ist das für euch? Wie habt ihr diesen Prozess der Digitalisierung so beobachtet und was habt ihr da quasi damit gemacht mit dieser Veränderung des Marktes? Weil das sind ja quasi auch Bedingungen, wo man sich dann fragen muss, ja, okay, wie lange spielen denn jetzt Kinder noch mit Gegenständlichem und wie funktioniert das? Wie kann man quasi die Kinder bei der Stange halten?
Ich glaube, ich würde so ein bisschen behaupten, so Spielzeug, es hat auch immer noch eine sehr traditionelle Komponente tatsächlich. Natürlich, der Markt ist riesig, wie du selber sagst. Von VR als Gegensatz dazu, die Holzbauklötze. Natürlich sind das auch zwei komplett verschiedene Zielgruppen. Aber grundsätzlich ist es natürlich gar nicht so einfach, als Unternehmen damit umzugehen, ne? Also du hast wie in jedem anderen Unternehmen auch einen gesellschaftlichen Wandel ein Stück weit. Und das lässt sich, glaube ich, an zwei Trends so ein bisschen ganz gut beschreiben, die Spielwarenmesse in Nürnberg immer jedes Jahr ausruft. Wir hatten zum Beispiel 2023, gab es den Trend Meta-Toys. Ich glaube, allen ist noch so ein bisschen NFT und Augmented Reality so ein bisschen im Begriff. Und das war eine Zeit, wo alle Spielwarenhersteller natürlich versucht haben, das so ein bisschen zu verknüpfen, darauf aufzusteigen, weil alle gemerkt haben, so, das ist das Ding, was wir jetzt bedienen müssen. Und haben dann aber doch alle Hersteller, und ich nehme mal ein Beispiel, den Lego selbst gebracht hat mit Lego Hidden Side, haben das auch versucht und dann festgestellt so, oh, das will meine Zielgruppe gar nicht. Das interessiert sie gar nicht. Wir kriegen das gar nicht gut verkauft. Und als positives Beispiel, also gerade das Thema Trends so ein bisschen, was jetzt wirklich aktuell ist und auch nachhaltig nach wie vor Bestand hat, ist wirklich das Thema Kiddles. Das ist riesig. Also, man kennt den Begriff Affolz von Lego, also Adult Fans of Lego. Ist eine riesen Zielgruppe für Lego. Also, sprich, einen Trend, der noch vorherrscht, quasi. Und wie geht quasi Playmobil oder wie geht ein Spielwaren, oder ja, ein Spielwarenunternehmen allgemein damit um? Ich glaube, das hat auch ganz viel mit Markenbindung zu tun. Also ich glaube, du selber oder deine Kinder haben mit Playmobil gespielt. Das heißt, du weißt so ein bisschen, was bekommst du, wenn du Playmobil kaufst. Das weiß der Käufer vor 20 Jahren, das weiß er im besten Fall in 20 Jahren immer noch. Also ist das so ein generationsübergreifendes Ding. Das heißt, es gibt auch für den Käufer gewisse Gründe, das zu kaufen, weil er weiß genau, Playmobil ist Rollenspiel. Und da hat es natürlich auch viel so ein bisschen mit dem Markenimage zu tun oder dann ja Markenzugehörigkeitsgefühl, weshalb ich Dinge kaufe. Und gerade diese ganze Entwicklung, wo du sagst, neue Technologien, Digitalisierung und sowas, ich glaube, es gibt Unternehmen, die dürfen an ihrem Kern, an ihrem Markenkern, an ihrem Spielkern auch festhalten. Und es gibt Unternehmen, die quasi sich auf verschiedene Sachen fokussieren. Was man sieht, ist, dass verschiedene Spielwarenhersteller immer so im Teilbereich Einflüsse mitnehmen, aber natürlich ihrem eigentlichen Markenkern ein Stück weit beibehalten und auch beibehalten sollten. Und das ist das Schöne. Also das Kind, man sagt es immer so ein bisschen lapidar, aber eine Feuerwehr wird auch wahrscheinlich in 5 Jahren noch interessant sein für Kinder zum Spielen. Die gibt es vor 10 Jahren, Brände gibt es in 20 Jahren. Und dadurch, dass Playmobil ja schon eine Kernzielgruppe zwischen vielleicht mittlerweile 2 und 6 bis 7 hat, sind die Spielinhalte und die Wünsche der Kinder, verschiedene Sachen zu spielen, auch immer noch gleich. Also die werden auch in Jahren noch ein bisschen immer noch gleich bleiben. Das meine ich ein bisschen mit dieser Tradition. Und darum muss auch gar nicht, meiner Meinung nach, jedes Unternehmen auf diese Digitalisierungsschiene aufspringen.
Das heißt, ihr habt das im Blick, aber letztendlich die Erfahrung zeigt auch, der Aufwand ist vergleichsweise sehr hoch, etwas komplett Neues zu entwickeln, vielleicht auch in Konkurrenz zu jetzt rein digitalen Unternehmen. Aber auf der anderen Seite will die Zielgruppe das gar nicht, ne?
Erst recht gerade dadurch, dass wir die Zielgruppe der kleinen Kinder, sehr, sehr kleinen Kinder ansprechen, hat das noch gar nicht so eine richtige große Relevanz. Auf dem Schirm müssen wir es haben, haben wir auch, beschäftigen uns mit den Themen, auch im Arbeitsalltag gehen Sachen wie KI und so an uns nicht vorbei. Wir schauen immer nach vorne, wir wollen uns immer weiterentwickeln. Und schauen wir mal, was bei Playmobil noch so passiert, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht heißt es auch irgendwann nicht nur Rollenspiel, sondern irgendwelche anderen Richtungen. Da ist ja jeder Spielwarenhersteller eigentlich immer unterwegs und sucht was Neues. Lego macht das ja nicht anders quasi.
Ja, apropos Richtungen. Eine Richtung ist ja nicht nur das Spielen an sich oder die Freizeitgestaltung, sondern das Spielen erobert ja auch langsam, aber sicher, man mag es ja kaum glauben, die Schulräume und die Schulen oder Schulklassen. Das heißt, nicht unbedingt bei allen Schulen, Grundschulen oder weiterführende Schulen finden Experimente statt oder wird auch mal anderes Werkzeug verwendet, außer das Bekannte oder das Bestehende, Kreide, Tafel und anderes oder Holz, sondern es wird eventuell auch digitales Spielzeug verwendet oder so hybride Lösungen, wie zum Beispiel beim Programmieren. Das heißt, es gibt zum Beispiel Sets für die 5. Klassen, wo dann die Klassen einfach oder kleine Gruppen jeweils gar die Grundzüge von Programmieren kennenlernen. Also sowas wie if, else, then. Als Skript, als Ablauf einer Handlung. Und dieser Ablauf, den muss man quasi programmieren, aber das tut man mit kleinen grafischen Elementen. Und dann fährt hinterher ein ferngesteuertes Auto auf einer Straße, auf einem Tisch entlang an Positionen. Und dann muss man sagen, okay, jetzt um 90 Grad nach rechts abbiegen, jetzt geradeaus fahren für so und so viel Zentimeter etc. Das heißt, das Lernen findet da sehr systematisch statt aus dem Spielgedanken heraus. Was hältst du denn davon und wie sollte es eigentlich nach deiner Meinung da weitergehen in das Spielen und Lernen?
Also ich finde die Entwicklung klasse, dass man das, also das zu sehen, weil ich glaube, gerade Spielzeug oder dieser allgemeine Spielgedanke und dadurch, das ist ja auch der Grund, weshalb Kleinkinder spielen, also über Spielen lernen wir neue Dinge, lernen die Welt kennen und mit dem allein Spielgedanken kann man natürlich auch, ich sage jetzt mal, salopp gesagt, so richtig trockenen Themen plötzlich so ein Pfiff geben und dadurch lernst du natürlich auch einfach. Das ist alles so eine emotionale Ebene, die du damit erreichst. Das macht viel, viel mehr Spaß. Anderes Beispiel noch, es gibt natürlich auch gerade im beruflichen Alltag geht es heutzutage, wenn man Teams zusammenstellt, wenn man Managementstrukturen schaffen will, nimmt man vielleicht auch mal eine Lego- oder Playmobil-Figur. Ja, also wir haben auch bietet Playmobil beispielsweise Playmobil Pro an, also ein Spielzeug in einem ganz anderen Kontext, wo es gar nicht um Rollenspiel geht per se. Und dadurch lassen sich natürlich spielerisch einfach Kontexte darstellen. Und ich glaube im Alltag, nicht nur weil ich Spielzeugdesigner bin, ich glaube, wir könnten viel, viel mehr spielen und zwar nicht im klassischen Sinne, sondern das einfach aufnehmen, um in gewisse Prozesse einfach mit einzubinden, um mehr Spaß zu haben dabei.
Was stellst du dir vor?
Ach, wenn man jetzt mal ganz, was könnte denn so das trockenste Thema sein, was mir einfällt? Die Steuererklärung. Zum Beispiel die Steuererklärung oder nehmen wir vielleicht den Besuch beim Arzt. Also da musst du auch gewisse Touchpoints durchläufst du, wo du mit gewissen Menschen in Kontakt kommst, wo man, ich glaube, das ist ja ein passender Begriff, ist vielleicht auch bekannt, gerade Gamification. Das ist ein aktuelles Thema, wo man quasi versucht, spielerisch Prozesse darzustellen, wo man Prozesse einfacher durchlaufen will, durch spielerische Handlungen, um das Thema einfach aufzufrischen, einfacher zu machen, also einfacher näher zu bringen, dem, der das quasi durchläuft. Und wenn man an so eine Steuererklärung denkt, könnte man ja auch einfach ein bisschen rumspinnen und sagen, wie könnte ich jetzt die Steuererklärung mit Super Mario verbinden? Und ich müsste da von Rohr zu Rohr springen und würde dadurch verschiedene Sachen irgendwie eintragen können, Feedback bekommen, sammle vielleicht durch die verschiedenen Münzen meine verschiedenen Punkte, die ich in der Steuererklärung eintragen muss. Ist natürlich nicht für jedermann. Das ist klar. Also es muss immer noch einfach verständlich sein. Es muss einfach umzusetzen sein, auch für den Kunden oder für den Nutzer. Aber ich glaube, es gäbe schon viele spannende Sachen, wo man das einfach ausprobieren könnte. Genau.
Ich glaube, das Regelwerk, also wir hatten ein wunderbares Gespräch mit Fabian Rudzinski, der ist Game Designer in der Folge 4, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben lange gesprochen über Game Design und Game Entwickeln. Er macht das schon seit längerer Zeit. Und da war auch ein wichtiger Punkt beim Spiel entwickeln, das Regelwerk. Also, dass man quasi Regeln bestimmt. Du hattest vorhin von der Bibel gesprochen. Ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich. Also, dass man quasi ein Regelwerk entwickelt, aus dem heraus die äußeren Bedingungen gegeben sind, aber auch die Variablen, wie bei jedem Spiel auch, bei jedem Spielcharakter. Zum Beispiel der Würfel, der immer als Zufallsparameter ins Spiel kommt, aber letztendlich bedeutet ja jeder Würfelzahl irgendetwas. Ob das jetzt gerade ungerade ist oder eins bis was auch immer für ein Würfel eingesetzt wird. Bei der Steuererklärung, glaube ich, würde ich das Regelwerk wäre, glaube ich, ziemlich lang. Also sprich, das Hand.
Ja.
Ich vorstelle so. Okay, Playmobil steuern. Jetzt lies erstmal das Handbuch durch. Also die Handbücher. Aber ich glaube, was du richtigerweise gesagt hast, ist, dass man solche Prozesse spielerisch, sich auch solchen spielerischen Prozessen nähern kann und dass man darüber ja auch zum Lernen kommt, eventuell auch zu sagen, das Spiel ist doof, also ich muss was verändern, also ich muss irgendeinen Parameter verändern, weil sonst macht das Spiel keinen Spaß. Also zum Beispiel dieses unglaubliche Regelwerk bei der Steuererklärung, ja.
Ja. Und das ist zum Beispiel das Regelwerk, zum Beispiel bei Playmobil, wäre in dem Fall das Systemspielzeug. Ja, oder du kannst alles ist irgendwie ein Stück weit genormt, alles passt ineinander. Ich kann den Blumenstrauß aus meinem Prinzessin-Set nehmen und es dem Ritter in die Hand drücken oder die Bauarbeiter, der Bauarbeiterhelm aus dem Set nehmen und meinem Ritter aufsetzen. Und daran sieht man, Regeln und Systeme vereinfachen natürlich auch das Spiel. Ja, also du wirst nicht vor Hürden gestellt. Es läuft viel, viel flüssiger. Und natürlich neben dem Regelwerk, was so ein System irgendwie beinhaltet, ist natürlich auch die verrückte Inspiration und Kreativität. Also stellen wir uns einen Bauarbeiter mit dem Rockunterteil von einer Prinzessin vor, der einen Schulterpanzer oder ein Rüstungselement von einem Ritter hat und auf dem Kopf ein Feuerwehrhelm hat. Und das ist auch echt das, was die Kinder machen. Also es gibt ja den Playmobil Fun Park. Das ist so ein bisschen wie das Legoland. Und da sind wir auch manchmal, um uns gewisse Sachen anzuschauen. Oder auch selbst privat bin ich manchmal da, gerade mit meinem Neffen. Und da siehst du dann, wie ein Kind in der Polizeistation statt Gefangene einfach sich verschiedene aus dem Baustellenthema, hört sich sehr witzig an, Dixi-Klos sammelt, die in diese Zelle stopft und sagt, ich habe jetzt die Dixi-Klos eingefangen. Aber daran sieht man natürlich auch, wie einfach Kinder spielen und wie endlos deren Fantasie sein kann. Ne? Also wir Erwachsene sind da dann viel zu, auch in der Entwicklung manchmal, viel zu stringent und sagen, okay, ich brauche genau das, damit das funktioniert. Dieses klassische Beispiel, gibt dem Kind, gerade ein Kleinkind, einen Kochlöffel und einen Topf und ready to play.
Genau, und wir fragen erstmal, was darf ich und was darf ich nicht? Ist das erlaubt?
Ja, genau. Genauso, alles ist erlaubt. Für Kinder sollte erstmal alles erlaubt sein, gerade beim Spielen.
Wie geht's denn eigentlich weiter aus deiner Sicht mit dem Spielen an sich? Du entwickelst Spiele mit deinem Team, du moderierst diese Prozesse, die auch durchaus komplex sein können. Wie lange geht sowas überhaupt, wenn man sagt, man hat eine Idee, wie jetzt zum Beispiel bei Novelmore oder auch beim Thema Piraten. Es gibt irgendein Thema, was entwickelt wird. Es gibt Impulse aus dem Zeitgeist, nehmen wir mal an, aus den Medien, wie auch immer. Man kommt da drauf. Es gibt sehr vieles, was dann auf diesen Zug aufspringen will. Und dann wird es entwickelt. Ihr braucht sozusagen als fertiges Produkt ja auch ein System aus verschiedenen Sets, damit es erfolgreich werden kann, nehme ich mal an. Also ihr fangt ja jetzt nicht mit einem kleinen Set an und sagt, okay, jetzt denken wir uns das nächste aus, sondern wie du eben gerade schon gesagt hast, du entwickelst nicht die Tasse, sondern das Trinken. In dem Sinne entwickelt ihr ja das Spielen. Genau. Also ihr habt einen sehr ganzheitlichen Ansatz und du besonders. Wie lange dauern solche Prozesse? Und was meinst du, wie geht's zukünftig weiter?
Ich glaube, das ist die Frage, wie es weitergeht. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also vielleicht noch mal kurz Bezug zu nehmen, auf was ich schon mal kurz angemerkt habe. Also ich glaube, es wird nach wie vor ein Stück weit auch traditionell bleiben. Du wirst verschiedene technologische Einflüsse haben. Also auch ich daheim habe eine MetaQuest 3 zum Spielen, selbst wenn daneben an noch die klassische Playmobil-Figur steht. Allgemein, was man auf dem Spielwarenmarkt sieht, ist tatsächlich das Thema Lizenzen. Also das ist wirklich ein Riesending. Also Lizenzen und dann daran anknüpft Merch, Filme, kleine Games, Apps. Also allgemein Spielzeug wird einfach ein Stück weit komplexer oder sagen wir die Möglichkeiten, um mit diesem Spielzeug zu interagieren, wird vielfältiger und das auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht ein gutes Beispiel, ohne jetzt unbedingt Werbung für Tonis machen zu wollen. Aber wir alle kennen die Kassette. Ja, wir haben früher als Kleinkind Benjamin Blümchen gehört, haben die Kassette reingeschoben, haben den Startknopf gedrückt und dann ging's los. Und wir hatten unsere Story. Wenn man das jetzt überträgt, plötzlich 10 Jahre später oder nehmen wir auch gerne 20 Jahre später, da hast du die Tony-Box und die Kassette wurde zu einer kleinen Figur, die eine gewisse Technologie eingebaut hat. Statt dem schnöden Kassettenrekorder mit Knöpfen hast du einen kleinen süßen Würfel, der kleine Ohren dran hat, wo du durch die Bewegung an den Ohren beispielsweise Lautstärken regelst oder Lieder skippst oder vor- und zurückspulst. Und ich glaube, daran sieht man das ganz gut. Also die Möglichkeiten des Spielens werden komplexer, werden vielfältiger und geben immer mehr Möglichkeiten heutzutage. Und das macht natürlich als Designer ist das klasse. Ja, also und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Ganzheitlichkeit. Früher hat man die Kassette reingeschoben, heutzutage designt man, wie hört man überhaupt die Kassette? Und gerade bei Tonys hast du ja zum Beispiel dann auch die Figur zum Spielen. Ja, also du hast immer mehr Möglichkeiten, trotz eines Kontextes, den verschieden auszuleben und auszulegen, genau.
Also immer mehr variabel zu sein, also diese Geschichten vorzugeben, auf verschiedenen Ebenen zu spielen oder spielen zu können. Auch audiovisuell, also eben nicht nur jetzt sozusagen das gegenständliche Spielen oder die Modelle, sondern auch tatsächlich das Ganze vielleicht in Verbindung mit, wie bei Tonys in dem Fall, die Audio-Geschichten, also mit Geschichten, die vorgelesen werden, mit Musik und so weiter und so weiter. Und natürlich auch immer wieder ausbaufähig, ist ja klar, ne? Man kann immer wieder Updates ziehen und die nächste Box kaufen etc. Oder auch die nächste Figur. Also das ist natürlich auch ein endloses Thema teilweise. Und ich kenne genug geschundene Eltern, die quasi heulen, weil das Kind die nächste Tony-Box oder die nächste Tony-Figur haben möchte. Und man es schwer hat, das Kind durch einen großen Spielzeugwagen Geschäft zu buxieren, ohne dass es an einem Regal kleben bleibt. Ja,
ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man das auf mich übersetzt, meine Frau hat eher Probleme, mich aus dem Spielzeugladen zu reißen. In dem Fall. Also der eine geht vielleicht in den Sportladen. Mich wirst du wahrscheinlich in jeder Stadt zumindest einmal in irgendeinem großen Spielzeugwarenladen sehen, um zu schauen, okay, was gibt's denn da Neues? Selbst wenn ich nur die Produkte anschaue, weil man neugierig ist, die man vielleicht selber gestaltet hat. Aber ja, das Thema begleitet mich tagtäglich, auch in meiner Freizeit. Und das, da hast du es gut beschrieben. Ja, in dem Fall bin ich wahrscheinlich auch ein kleiner Nerd.
Kommen wir nochmal an den Ursprung zurück. Du hast gesagt, dass du Produktdesign studiert hast in Schwäbisch Gmünd. Und das ist ja eine Fachhochschule, die auch einen sehr ganzheitlichen Ansatz vertritt, also quasi aus dem sozusagen als Erbe der Ulmer Schule oder der Hochschule für Gestaltung in Ulm, was Produktgestaltung angeht. Und dort gibt es ja auch verschiedene Fachbereiche, nicht nur Produktdesign, da gibt es auch den Bereich Interface Design oder Usability, den man mittlerweile dort mit studieren kann. Und auch andere Bereiche, im Kommunikationsdesign-Bereich zum Beispiel. Was denkst du, wenn sich jetzt jemand überlegt, Mensch, Playmobil, Game Designer, das klingt total cool, das will ich auch machen. Und ich bin ja irgendwie auch kreativ, zumindest irgendjemand hat das schon mal gesagt, dass ich das kann. Was müssten diese Menschen denn mitbringen, wenn die sich jetzt für so ein Studium bewerben oder dann später auch im Berufsleben vielleicht in diese Richtung schielen?
Also ich glaube, gerade wenn man später so ein bisschen das Ziel hat, sich mit Spielzeug zu beschäftigen, ich glaube, dafür sollte man am besten sagen, werd nie erwachsen, bitte. Also meine Frau sagt, ich bin das größte Kind zu Hause. Aber Scherz beiseite. Also ich glaube, spannend ist sich immer die Frage zu stellen, für wen möchte ich was designen? Ja, also es gibt vielleicht mehr die Affinität, die sie, von Designern, die sagen, ah, mich interessiert die ältere Zielgruppe. Ich will den älteren Menschen im Alltag helfen. Dann gibt es vielleicht welchen, so wie in dem Fall mir. Ich finde einfach die Zielgruppe Kids super spannend. Ja, also du hast ja, wenn du für Kinder was designst, hast du auch eine gewisse Aufgabe. Ja, du willst denen was beibringen, du willst denen Möglichkeiten an die Hand geben, um sich zu entfalten. Gerade als Kind früh bist du in der Findungsphase. Das vielleicht in Bezug auf Spielzeugdesign, so ein paar Knackpunkte. Und allgemein natürlich Design oder Produktdesign, erstmal eine sehr hohe Affinität zu Kreativität, viele Sachen neu, viele Dinge ausprobieren, sehr neugierig zu sein, sehr offen zu sein. Neben den Basics natürlich, dass man vielleicht einigermaßen zeichnen kann, vielleicht ein Interesse an technischen Affinität oder technischen Dingen so ein bisschen hat. Und ja, ich würde das eigentlich so ein bisschen beschreiben, ja.
Ja, wie weit ist denn dann der technische Part dabei? Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt den ganzen Tag als Industrie- oder Produktdesigner arbeiten würde, dass ich durchaus sehr viel mit Computer, mit CAD, mit 3D, mit Visualisierung und mit Modellen und 3D-Druck auch zu tun hätte. Ist es eigentlich noch so, dass das eigentlich immer technischer wird oder nimmt es eigentlich wieder eher ab von der Arbeitswelt, weil es dafür wieder Spezialisten gibt, die das umsetzen oder Programme, die das umrechnen oder solche Dinge? Oder zum Beispiel, dass man Modelle abtastet, scannt, abtastet, dann habe ich ein 3D-Modell, das lasse ich fräsen, dann poliere ich das und dann sieht das eigentlich auch viel geiler aus oder viel authentischer, als wenn ich alles komplett am Computer modellieren würde.
Es ist natürlich eine Kombination aus beidem. Also gerade bei der Entwicklung von Spielzeug benutzt du natürlich allerlei Softwareprogramme, die es heute so gibt, allerlei Technologien über den 3D, von dem 3D-Drucker bis hin zum Scanner. Aber in letzter Konsequenz musst du natürlich auch einfach selber ausprobieren. Ja, also du baust Modelle. In unserem Fall musst du denn auch schauen, passt die Figur da überall durch? Hat das Kind genug Platz, um hinten in die geheime Kammer zu kommen? Und gerade natürlich bei Funktionen musst du auch viel ausprobieren, was du vielleicht physisch, also von der Physik her nicht am Computer so gut simulieren kannst. Und gerade wenn du Spielzeug designst, musst du natürlich auch ein bisschen erfahren, wie hoch ist der Spaßfaktor? Also was erlebst du während des Spielen? Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, in unserem Arbeitsalltag spielen wir die ganze Zeit. Nein, wir arbeiten auch. Aber es hat natürlich ein Stück weit eine spielerische Komponente, die da immer reinfließt. Von daher wirklich eine Kombination aus analog und digital in dem Fall.
Es gibt ja jetzt nicht nur den Bereich Games, der für Designagenturen oder generell für Kreative wichtig ist, sondern es gibt auch andere Bereiche. Es gibt Kommunikationsdesign, es gibt klassisches Produktdesign im Möbelbereich. Wir haben zum Beispiel mit Michael Schmidt ein Interview gehabt zu diesem Thema und da sehr intensiv um dieses Thema Produktentwicklung auch miteinander gesprochen. Aber kommen wir mal zu einem anderen Beispiel, zum Beispiel dem Thema Ausstellung, Ausstellungsgestaltung. Da geht es ja teilweise um sehr theoretische Inhalte, die vermittelt werden müssen. Es geht um eine Exaktheit, um eine wissenschaftliche Genauigkeit. Da geht es teilweise um jeden Zentimeter, um den gerungen und gekämpft wird. Und letzten Endes dann häufig ein Kompromiss real umgesetzt wird. Wie viel Text, wie viel Bild kann ich darstellen? Wie kann ich etwas inszenieren und erklären, eine Geschichte nachvollziehbar machen? Wenn du jetzt sagst, du als Game Designer, und du hast ja auch Ausstellungen schon gemacht, wenn du da drauf blickst, wie würdest du das im Rückblick jetzt quasi aus heutiger Sicht sehen? Hätte man mit oder könnte man mit Game oder Gamification-Elementen solche Design-Disziplinen wie Ausstellungsdesign auch aufbrechen, dadurch, dass das eben nicht so diszipliniert ablaufen muss, dass die quasi die wissenschaftliche Vorgabe exakt eingehalten werden muss, weil es könnte ja irgendjemand aus der Welt in diese Ausstellung fallen, der genau dieses Thema auch wissenschaftlich analysiert und sagt, dieser Satz ist falsch.
Ich glaube, das Schöne bei Spielzeug ist, da geht es immer um Emotionen und es geht per se auch immer um eine positive Emotion. Es geht um Freude. Und sprich, wenn ich andere Kontexte oder andere Situationen oder Umgebungen gestalten müsste oder würde ich wahrscheinlich immer eher mit dem Ansatz rangehen, welche Emotionen kann ich hervorrufen, wie kann ich sie hervorrufen und danach hin quasi mein Content designe. Dass ich jetzt nicht sage, wenn wir beim Museum bleiben, über irgendein geschichtliches Thema muss ich stringent diese 8 Punkte mit den Jahreszahlen rüberbringen, sondern die Frage ist eher, wie möchte ich das dem Kunden näher bringen, durch welche Emotionen, welche Sinne will ich vielleicht dafür verwenden, damit er es sich merken kann. Und das ist, glaube ich, gerade das Thema Emotionen, was in der Spielzeugbranche oder beim Spielzeug so wichtig ist, das könnte man sehr gut bei vielen, vielen Sachen mit reinnehmen, als Ausgangsbasis quasi. Genau.
Du sagtest ja vorhin, dass der deutsche oder der europäische Ansatz immer sehr ernst ist im Design, ne? War das in Asien anders?
Ja, ich würde sagen, da war es einfach sehr, sehr traditionell. Also du hast viele Designelemente aus den Bereichen Tempel oder Sprache. Hast du oft gesehen, sei es 2D, 3D-Gestaltung, quasi das Design war mehr verknüpft mit der, noch näher verknüpft mit der Kultur und der Geschichte, ein Stück weit. Und klar, gerade dieser Begriff stammt natürlich auch vom Bauhaus Form Follows Function, sehr klar, sehr eindeutig, sehr reduziert auf die Funktion. Aber es ist natürlich auch, gerade Form Follows Function gibt auch so eine positive Einfachheit oder Einfachheit dem User mit, ne? Also wenn ich nicht groß drüber nachdenken muss, wie jetzt irgendwas funktioniert oder nicht abgelenkt werde von irgendwelchen Dekoren oder irgendwelchen abgefahrenen dynamischen Formen und einfach weiß, da ist mein Knopf, jetzt mache ich an, ist das natürlich für den User auch super angenehm. Also das muss man schon sagen, ne?
Ja, Felix, wenn sich jemand mit diesem Thema Game Design oder auch überhaupt Spieleindustrie auseinandersetzen will, inhaltlich, wo sollte der denn am besten mal vorbeischauen oder hinschauen? Also gibt es irgendwo online Möglichkeiten, sich da zu informieren? Bietet Playmobil dazu etwas? Oder muss man einfach auf die nächste Spielwarenmesse?
Also ich glaube, wenn es gerade um Studien und Bildung geht, ist, glaube ich, ganz, ganz klasse die Burg Giebichenstein. Die haben einen Master wirklich für Game Design. Das klassische, ich sage jetzt mal, analoge Game Design ist gar nicht so verbreitet in den Studiengängen hier in Deutschland gerade. Ich glaube, wer einfach Interesse an Spielzeug hat, sollte sich einfach Spielzeug kaufen und das auseinanderrupfen. Probieren, machen, um einfach mal zu überlegen und zu sehen und zu verstehen, wie komplex kann denn ein Spielzeug sein und ist das das, was mich interessiert? Weil du natürlich auch verschiedene Materialien und sowas hast. Und es gibt immer wieder, gerade auch in Nürnberg, gibt es zum Beispiel das Zentrum Josephs. Das ist so eine Art Innovationslabor. Gibt es sicher auch in anderen Städten, kann man mal nach googeln, die oftmals neue Services, neue Produkte, im Fall von Josephs in Nürnberg auch Spielzeuge quasi von verschiedenen kleinen Unternehmen präsentieren, die jeder einfach mal ausprobieren kann, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und natürlich in letzter Konsequenz könnten so eine Messen wie die Spielwarenmesse oder die Gamescon in Köln oder auch, wo natürlich sicher ganz viele noch einen einfachen Einstieg finden in das Spielen, weil sie es selber tun, gerade Bettspiele, wäre die Spiele in Essen, ja, wo du wirklich hin kannst, wo du selber Sachen ausprobieren kannst und ein bisschen in dieses Fantasy und Boardgame zum Beispiel reinschnuppern kannst. Genau.
Du sagtest eben gerade, dass das in Deutschland nicht so weit verbreitet ist von den Studiengängen. Ist das international anders? Gibt es Länder, in denen besonders viel Game Designer ausgebildet werden oder wo das Game Design einfach einen höheren Stellenwert hat?
Nee, nicht, dass ich wüsste, ehrlicherweise. Also du findest immer einzelne Länder, wo es vielleicht mal so ein paar verschiedene Studiengänge gibt. Aber jetzt so als klassischer Vergleich, so dass es in Deutschland ganz viele Studiengänge für Automotive Design gibt, wie in Pforzheim oder sowas, sowas findest du meines Wissens nach in der Spielware eigentlich gar nicht. Ich glaube, es ist immer natürlich so ein bisschen verknüpft mit dem Standort von großen Unternehmen. Ja, also reden wir von Mattel in Amerika oder Lego in Billund. Die haben zum Beispiel eine Art Lego-Haus, wo jeder rein kann. Ja, also eine Art sehr interaktive Ausstellung über die Historie, über verschiedene Produkte und Konzepte. Und im Fall von Playmobil gibt es zum Beispiel auch in dem Funpark einen Bereich, wo du mehr über die Marke, über den Entstehungsprozess sehen kannst und lernen kannst, wie Spielzeug heutzutage funktioniert. Genau.
Okay, dann noch zwei Fragen. Zum einen, wo finden wir dich eigentlich im Internet, wenn wir mit dir kommunizieren wollen? Was gibt es sonst? Gibt es eventuell noch interessante Internetauftritte oder Plattformen von Playmobil?
Also ich glaube, das Einfachste ist wahrscheinlich wirklich playmobil.de. Ja, wenn es um das Unternehmen geht, da findet man allerlei Produkte, allerlei über den Entstehungsprozess, wie Playmobil aufgebaut ist, was für Jobs angeboten werden. Also falls jemand jetzt das Interesse bekommen hat, auch solchen Jobs nachzugehen, findet man sicher da Informationen. Und wenn man Kontakt zu mir sucht, wahrscheinlich am einfachsten tatsächlich über LinkedIn mit meinem Namen, wo man dann schon vorab erste Informationen findet zu mir. Und jederzeit, wenn es irgendwelche Neugier gibt, nur zu, gerne direkt anschreiben.
Ich habe aber trotzdem noch eine letzte Frage. Und zwar, das ist eine Frage, die ich häufig stelle bei Menschen, da weiß ich, die sind besonders kreativ. Aber ich lasse auch gern ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. Welches Projekt würdest du gerne mal gestalten, wenn du alle Ressourcen zur Verfügung hättest?
Ich glaube, da würde ich sehr schnell auf diesen Gamification-Zug aufsteigen, tatsächlich. Ich würde mich wahrscheinlich sehr intensiv mit Forschungsprojekten beschäftigen, wo ich überlegen kann, wie kann ich das Thema Spielen in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich das Einkaufen zum allumfassenden Erlebnis machen? Also es muss ja selten nicht das tägliche Supermarkteinkaufen sein, was meistens ja sehr schnell gehen muss und so weiter. Aber wirklich Bereiche, die jetzt noch nicht mit dem Spielen verknüpft sind, einfach mal alles zusammenzusuchen von den einzelnen Touchpoints, die in so einem Prozess verlaufen und die versuchen zu verknüpfen mit Emotionen, mit Spielen. Und wer weiß, vielleicht gibt es 2030 den Hyper-Supermarket mit Rollercoaster und Rutsche kombiniert. Wo man dann vielleicht nur am Wochenende hingehen kann und Kids können selber einkaufen, Erwachsene können einkaufen, jeder hat eine eigene Customer Journey und erlebt verschiedene Sachen auf diesem Weg. Wer weiß.
Genau, mit dem Zug durch den
Sozusagen, genau.
Edeka-Markt.
Genau.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Prima. Eine schöne Vision, eine schöne Idee. Ich bin gespannt, ob es Kontakte gibt, die Menschen, die dich dann kontaktieren und sagen, lass uns mal reden, Felix. Das klingt interessant. Gut, Felix, dann danke ich dir herzlich, dass du heute Designerklärer warst für dieses Thema, für das Thema Gamification, für das Thema Spielentwicklung. Aus der Sicht von Playmobil, aber natürlich aus deiner persönlichen Sicht ebenfalls. Ich wünsche dir viel Spaß tatsächlich im wahrsten Sinne in der Zukunft für deine Projekte, für dein Team, was ihr alles noch entwickeln werdet und wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, vielen Dank. Hat mir riesig Spaß gemacht und bis bald.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann kannst du dein Feedback hinterlassen auf unseren Social Media Kanälen Instagram, Facebook oder LinkedIn. Auf der Website designerklärer.de kannst du auch Vorschläge machen, mit wem wir uns zukünftig unterhalten sollen. Ich bin Christoph Lux.